Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan Hochzwei.
Hallo Andreas und hallo Stefan.
Ja, der zweite Stefan im Bunde, der Hochzwei-Stefan, ist der Stefan Wörer. Dr. Stefan Wörer war schon des Öfteren zu Gast in der Biohacking-Praxis. Der Mr. Genetik, der Mr. Permedio, mit dem wollen wir heute darüber sprechen, was tun wir denn, wenn wir einen Gentest gemacht haben? Wie können wir die Ergebnisse praktisch nutzen? Da reden wir heute über die Optimierung der Ernährung, wir reden über das Herausfinden des biologischen Alters, wir reden über das Thema Pharmakogenetik, das wir schon einmal hatten, und wir reden gleich zu Beginn ein bisschen über die polygenetischen Risikofaktoren. Einverstanden?
Absolut, super, hört sich gut an.
Polygenetische Risikofaktoren haben wir eh schon einmal ausgewertet, sowohl von Andreas als auch von mir. Bei mir ist mir sehr am Herzen gelegen, die Ergebnisse, sind mir sehr am Herzen gelegen, die Ergebnisse, die mein Herz und mein Kreislauf und mein Gefäßsystem betreffen. Ich habe mich da seither schon mit ein bisschen Sorge und Interesse gewidmet. Ich hoffe, mit positivem Outcome. Also Lifestyle, Stress, Bewegung, Schlaf, Supplements. Ich habe mein Supplement-Regime ein bisschen angepasst. Und wir haben auch zuletzt, Stefan, ich weiß gar nicht, ob das für dich ein neues Thema ist oder ob dir das schon begegnet ist, das Thema Bioregulatoren bei uns auf dem Schirm gekriegt. Ich habe es auf den Schirm gekriegt, Andreas hat es schon am Schirm mit dem Werner Ulrich. Ich bin immer noch ein bisschen geplättet von der Folge. Ich werde jetzt so eine Kur machen. Und wenn wir das anschauen, und ich habe ja jetzt auch schon einen epigenetischen Test bei euch gemacht und ich werde dann die Ergebnisse vergleichen nach meiner Kur. Wir kommen jetzt als nächstes Thema gleich einmal in die Pharmakogenetik. Wir haben darüber schon gesprochen, dass man mittlerweile durch die Auswertung der Genetik sehr genau herausfinden kann, welche Medikamente man verträgt und welche man nicht verträgt. Das ist quasi schon der Bereich in der Anwendung von Gentests, der am meisten abgesichert ist. Da sind wir mit Gürtel, Hosenträger und Sturzhelm safe. Ich würde jetzt gern wissen, Stefan, weil es ist ja doch schon eine Zeit lang her, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, wie weit sind wir denn da jetzt gekommen in der Zwischenzeit? Weil wir kriegen Feedback von Hörerinnen und Hörern, die so einen Test gemacht haben, die jetzt wissen, ich vertrage diesen pharmazeutischen Wirkstoff nicht, diesen vertrage ich schon. Die gehen zu einem Arzt und sagen dann, bitteschön, ich will nicht dieses Medikament, sondern dieses. Dann gibt's den bösen Blick vom Arzt, ein bisschen die tiefere Stimme und ein bisschen väterliches Kopfschieflegen und ein, okay, bitte lassen Sie mich mit dem Blödsinn in Ruhe. So, bitte klärende Worte vom Mann an der Quelle.
Mhm. Also du hast das richtig gesagt, die wissenschaftlichen Daten sind überwältigend, dass die Pharmakogenetik funktioniert. Da hat es vor kurzem eine kontrollierte, randomisierte Studie gegeben, die auch im Lancet publiziert worden ist, ein sehr renommiertes Medizinjournal, wo halt ein Teil der internistischen Patienten mit Standardtherapie behandelt wurden und der andere Teil ist mit basierend auf pharmakogenetischen Tests behandelt worden. Die Studie hat ausschließlich sich auf die Nebenwirkungen konzentriert und hat, soviel ich weiß, 8 oder 12 Gene inkludiert, also relativ wenig. Und es ist ein statistisch signifikanter Unterschied rausgekommen, dass die Nebenwirkungen um 30% reduziert werden können. Da steckt jetzt schon sehr viel Information drinnen, nämlich erstens, die Nebenwirkungen konnten nicht zu 100% eliminiert werden. Also da möchte ich jetzt nicht irgendwie falsche Hoffnungen erwecken, aber signifikant reduziert. Das heißt, in der modernen Medizin ist die Pharmakogenetik nicht mehr wegzudenken. Das ist einmal die Grundlage. Jetzt hast du was angesprochen, was oftmals bei so neuen Entwicklungen beziehungsweise, muss mich korrigieren, neu ist das nicht. Also das gibt es in wirklich.
Schon 30 Jahre.
Genau, das gibt es schon seit 30 Jahren. Aber durch diese günstigeren genetischen Tests wird es jetzt schon langsam in die Klinik Einzug finden. Und wie bei all diesen Entwicklungen gibt es dann natürlich eine gewisse Resistenz von vorhandenen Systemen. Das haben wir immer schon so gemacht, das braucht man nicht. Warum ist es jetzt auf einmal da? Das kenne ich nicht. Vergessen wir das. Das ist ganz ehrlich heutzutage nicht mehr möglich. Also pharmakogenetische Tests sind medizinische Befunde mit einer guten Evidenz dahinter, und es wäre genauso, wenn ich mit einem Röntgenbild zum Arzt gehe und der Röntgenbefund sagt mir, ich habe einen Rundherd auf der Lunge, und der Arzt sagt, lass uns mir mit dem in Ruhe, das ist alles ein Blödsinn.
Mit dem neumodischen Durchleuchtungszeug.
Genau. Also das kann man nicht mehr einfach ignorieren. Es ist in Amerika zunehmend auch ein juristisches Thema, wo eben genau das Gleiche auch stattfindet, wo dann wirklich Leute sagen, Moment, ich habe ja da einen Test gemacht und das war rausgekommen und der Arzt hat das einfach ignoriert. Und es gibt in Amerika halt da wirklich Probleme damit, weil halt einfach die Amerikaner klagefreudiger sind. Das ist in Österreich noch nicht der Fall, aber ich glaube, wir können auch ohne diesen Prozessen davon lernen. Wir müssen das in unser medizinisches, also schulmedizinisches Repertoire aufnehmen und können nicht einfach sagen, das ist nichts. Das heißt, da muss man wirklich als Ärztin und Arzt aufpassen. Es gibt in letzter Zeit sehr viele genetische Tests mit unterschiedlicher Aussagekraft und unterschiedlicher Evidenz. Und da darf man das Kind mit dem Bade nicht ausleeren. Also man muss sich da schon ein bisschen informieren und sagen, okay, was ist jetzt seriös, ja? Und was kann ich jetzt geflissentlich ignorieren oder halt ein bisschen stiefmütterlich behandeln? Pharmakogenetische Tests kann man nicht ignorieren. Das muss man tatsächlich thematisieren, aufgreifen. Und ganz ehrlich, wenn man sich nicht auskennt damit, muss man das sich auch eingestehen und vielleicht sagen, lass uns bei dem Befund da, ich muss mich da ein bisschen einlesen. Ich werde das nächste Mal mit Ihnen besprechen. Das wird jetzt einige Jahre dauern, bis sich das wirklich in die Praxis umsetzt, aber es wird kommen.
Gut, das heißt, wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe oder zu meiner Hausärztin und ich kriege diesen väterlichen, tätschelnden Blick, dann, was mache ich dann? Stehe ich auf und gehe und sage, Sie sind nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, ich will mit Ihnen nichts zu tun haben? Oder gebe ich da einen Link her zu einer Studie? Wie verhalte ich mich in der Praxis am besten? Du bist als Arzt, du weißt, wie man als Arzt auch möchte, dass der Patient mit einem umgeht.
Genau. Also man kann das schon aufmerksam machen, ja. Also ich freue mich immer über solche Befunde, wenn Patienten mir was auf den Tisch legen, auch wenn es ein bisschen mühsam ist, mich da ein bisschen einzulesen. Was der Patient machen kann, also er kann den Arzt das darauf aufmerksam machen, dass das ein medizinischer Befund ist und dass man bittet, das zu berücksichtigen, und wenn man sich nicht auskennt, einfach an die Firma, die diesen Test gemacht hat, also wenn es wir waren, also per Media gemacht haben, sollen die Kollegen bitte bei uns anrufen. Wir sind gerne bereit, aufzuklären, Studien zu schicken, zu erklären. Es ist in Wirklichkeit selbsterklärend, man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Und das heißt, bitte, bitte, bitte den Arzt oder Ärztin darauf aufmerksam machen, sie können sich gerne bei uns informieren. Wir schicken auch gerne, oder wenn der Arzt mit dem gar nichts zu tun haben will, kann der Patient, also der Kunde, auch zu uns eine Nachricht schreiben und sagen, bitte der Herr Dr. XY oder die Frau Dr. XY hat sich da nicht so wohl gefühlt mit dem Test, dann werden wir gerne Kontakt aufnehmen und irgendwie Information und Aufklärung suchen.
Da geht es tatsächlich auch um Aufklärung jetzt im medizinischen Personalbereich. Einfach
korrekt,
zu schauen,
ja,
dass da etwas, das wirklich funktioniert, endlich rauskommt, weil die Perspektiven, die damit aufgehen, sowohl für die individuelle Gesundheit als natürlich auch für unser Gesundheitssystem, sind schon arg.
Absolut, absolut. Wird auch erkannt, und es ist ein Ding, das kommt. Also es sind jetzt die meisten Privatversicherungen haben das ins Portfolio aufgenommen, dass dieser Test bezahlt wird. Wir haben mittlerweile auch mit den
Entschuldigung, gilt das nur für Österreich oder auch schon für Deutschland?
Also ich habe nur die Erfahrung in Österreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist.
Gut, aber wenn ich privat versichert bin, dann kann ich mich bei meiner Versicherung erkundigen, wird so ein pharmakogenetischer Test bei euch bereits bezahlt oder nicht?
Genau, unbedingt.
Und wenn die dann sagen, nein, wird bei uns nicht bezahlt, dann verhalte ich mich ähnlich wie beim Arzt, der von dem Test nichts wissen will und sagt dann, bitteschön, da gibt es schon die Möglichkeit. Und das hat auch wirklich stichhaltige medizinische Aussagekraft. Informieren Sie sich bitte.
Genau. Es ist, muss sagen, das Versicherungssystem, auch Privatversicherungen, ist ja recht komplex. Also da gibt es ja irgendwie die Bronzeklasse, Silberklasse, Goldklasse, Titaniumklasse und je nachdem, welche Klasse man ist, sprich wie viel man einbezahlt, kann man sich dann unterschiedliche Dinge damit leisten. Also da muss man sich ein bisschen erkundigen, in welcher Klasse man ist. Es hilft total, wirklich, wenn man dort bei der Versicherung anruft, sagt, das macht Sinn, warum haben Sie das nicht drinnen? Also da kann der Kunde schon wirklich für uns alle etwas bewegen. Je öfters man anruft bei der Versicherung und danach fragt, ja, umso wichtiger wird es die Versicherung dann nehmen und sagen, okay, jetzt habe ich schon den 12. Anruf am Tag wegen Pharmakogenetik. Wir sollten uns da was überlegen, dass wir das in alle Versicherungsklassen mit einführen.
Gut, du hast natürlich ein persönliches, wirtschaftliches Interesse damit, weil du zu Bermedo dazugehörst, aber du hast ja auch ein ärztliches Interesse, ein medizinisches Interesse. Jetzt stellen wir uns vor, eine medizinische Welt, in der 30% weniger Nebenwirkungen sind. Und wir haben bei dieser letzten Arbeit wurden ja nur die Nebenwirkungen untersucht und nicht die erhöhte, verbesserte Wirksamkeit.
Richtig.
Der Medikamente.
Richtig.
Ja, das heißt,
genau.
Wir arbeiten ja an zwei Fronten für den effizienteren und effektiveren Einsatz von Medikamenten. Mhm. Und wir haben ja da nur einen angeschaut.
Ganz genau.
Ich möchte nur ganz gerne wissen, ganz kurz nur, ja, nicht zu viel, aber das Thema Gesundheitssystem generell. Wir fahren ja gegen die Wand. Wir fahren mit unserem Pensionssystem gegen die Wand und wir fahren mit unserem Gesundheitssystem gegen die Wand. Das ist eindeutig. Aber wir haben da ein Tool in der Hand mit diesem pharmakogenetischen Test, wo ein wesentlicher Antreiber des Gegen-die-Wand-Fahrens ausgeschaltet werden könnte. Mhm. Mhm. Weißt du ungefähr, um welche Größenordnungen es da geht, was man sich sparen könnte im Jahr, in Deutschland, in Österreich, angenommen in der Theorie, alle hätten so einen Test?
Ich habe es für Österreich durchgerechnet. Und wenn man das für alle Menschen in Österreich macht, würde man sich jährlich 250.000 Spitalsaufenthalte einsparen, insgesamt 800 Millionen Euro und 8.000 Todesfälle. Zu
das Daumen ist für Österreich und die deutschen Werte sind in der Regel mal 10.
Ja, also schon ziemlich enorm.
Das bekommt man um den Preis eines pharmakogenetischen Tests, der sich jetzt, glaube ich, bewegt ungefähr in der Größenordnung von 400 Euro. 400 Euro, ja. Für Leute, die der Biohacking-Praxis zuhören, ein bisschen billig, aber da kommen wir dann eh am Schluss noch dazu. Super, Thema Pharmakogenetik haben wir erledigt. Nächstes Thema ist biologisches Alter.
Mhm.
Ich habe so einen Test gemacht, sehr umfangreich. Wir sprechen auch in einer eigenen Folge darüber. Wir sprechen darüber auch mit einem prominenten österreichischen Investor, der das gemacht hat und der das aus Klientensicht dann auch beleuchten wird, was das denn macht, wenn man sich diese Ergebnisse ansieht. Der hat das als Motivation genützt und ist dann dort radikal jünger geworden. Aber jetzt möchte ich gern, abgesehen von dieser Motivationsspritze, die man bekommen kann, möchte ich jetzt gern über den wissenschaftlichen Background ein bisschen reden. Wie funktioniert diese biologische Altersmessung? Welche unterschiedlichen Methoden gibt's da? Welche ist die, für die ihr steht? Wie zuverlässig sind diese verfügbaren Tests? Erzähl mir da ein bisschen was drüber, bitte.
Mhm. Also es ist ein wichtiges Thema und im Moment sehr chaotisch, weil unterschiedliche Begriffe in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet werden. Sehr oft mit dem biologischen Alter wird das epigenetische Alter verbunden, weil das eben durch unsere Umwelt beeinflusst ist. Aber sehr oft wird dann gar kein epigenetischer Test durchgeführt. Du weißt das eh als Biohacker, also deine Smartwatch sagt mir, wie dein biologisches Alter ist. Wenn du einen Ergometer-Test machst, sagt er, wie dein Leistungsalter ist. Eine Lungenfunktion sagt dein Lungenalter und so weiter. Dann gibt es unterschiedliche Rechner online, die von Blutwerten basieren, kann man das ausrechnen. Und da ist die Bandbreite enorm. Ja, also ich habe das einmal für mich ausprobiert. Ich habe vom biologischen Alter von 22, das ist der Leistungstest, bis, glaube ich, der schlechteste war 48. Also ich bin jetzt 48, also genau so alt, wie ich auch chronologisch bin. Also diese Bandbreite hat es gegeben. Und das ist natürlich extrem schwierig, da zu sagen, naja, welcher Test zählt jetzt? Was ist das der wichtigste von den allen? Ganz ehrlich, man muss da ein bisschen auch auf die vorhandene Studien schauen. Wir arbeiten sehr viel mit epigenetischen Tests, weil die wirklich, den wir verwenden, das ist das sogenannte GRIMAGE vom Steve Horvath erfunden und auch publiziert, und der ist auch mit klinischen Daten, sprich mit Todestaten verbunden. Das ist der einzige von all den epigenetischen Uhren, die tatsächlich die Sterblichkeit der Menschen berücksichtigt hat. Ist jetzt keine eigene Studie gewesen, das ist die Framingham Heart Study, eine der größten und längsten Studien, die es gibt. So ziemlich alles, was wir wissen, was schädlich für unsere Gesundheit ist, kommt aus diesen Framingham Heart Study, Cholesterin, Bluthochdruck und so weiter. Auch das Nikotin unter anderem stammt davon. Also er hat das mit diesen Daten korreliert und hat da wirklich eine schöne Uhr erstellt. Das heißt, von all den verfügbaren epigenetischen Uhren ist das diejenige, wo es solide Daten gibt. Was wird da jetzt grundsätzlich geschaut? Also wir haben ja die DNA, mit der wir auf die Welt kommen. Und je mehr wir auf dieser Welt verbringen, je länger wir leben, umso mehr wird diese DNA verändert. Mhm. Chemisch verändert, einerseits durch Acetylgruppen, das sind eigentlich nicht die DNA selber, sondern die Histone, und die Methylgruppen, die aber direkt auf den Genen drauf sitzen. Und der Steve Horvath war eben einer der Ersten, der sich das im Laufe der Zeit angesehen hat und hat gesehen, je älter man wird, umso mehr Methylgruppen sind zu finden. Das heißt, ein 90-Jähriger hat wesentlich stärkeres methyliertes Genom als ein Einjähriger zum Beispiel. Und der hat das jetzt, der Steve Horvath, korreliert mit Menschen, die frühzeitig verstorben sind und Menschen, die eher länger gelebt haben. Und konnte da solche einzelnen Punkte, so sogenannte CpG-Islands, in den Genom identifizieren, die halt verstärkt oder vermindert methyliert sind. Und dann gibt es einen Algorithmus, der schaut sich das an, wie viel von diesen CpG-Islands sind methyliert und kann das biologische bzw. das epigenetische Alter ausrechnen. Bei ihm heißt es das sogenannte Grim Age vom Grim Reaper, also den Sensenmann.
Wie funktioniert das? Kannst du das so erklären, dass ich es auch als Laie verstehe? Was wird da jetzt genau gemessen? Was schaut ihr euch an? Weil ihr unterscheidet da ja auch, ich weiß nicht, im Herz bin ich 5 Jahre über meinem kalendarischen Alter, in der Lunge bin ich 5 Jahre drunter, was auch immer, und dann errechnet ihr so einen Durchschnitt.
Ja.
Erzähl da ein bisschen drüber.
Ist ein bisschen eine komplexere Geschichte. Also der Steve Horvath hat jetzt sozusagen, nachdem er entdeckt hat, okay, das Alter hängt mit der Methylierung zusammen und es gibt Menschen, die weniger Methylierung haben und Menschen, die mehr Methylierung haben, obwohl sie gleich alt sind, hat er jetzt unterschiedliche epigenetische Signaturen entdeckt. Sprich, es gibt auch Muster und hat er festgestellt, dass je nachdem, wo dein Schwachpunkt liegt, ist halt dieses Genom stärker methyliert oder schwächer. Jetzt vereinfacht gesagt, du bist ein schwerer Raucher, dann ist das in den meisten Fällen, gibt es eine spezifische Signatur, wo besonders viel Methylgruppen auf einer bestimmten Stelle des Genoms drauf sitzen. Dann sagt er das, okay, das ist die Lungenstruktur. Und dann gibt es eine Struktur, die zum Beispiel mit Übergewicht und Diabetes zusammenhängt. Das wäre dann die metabolische Struktur. Und dann hat er entdeckt Leute, die an Autoimmunkrankheiten leiden, wie zum Beispiel Rheuma, chronische Entzündungskrankheiten. Dann ist es die inflammatorische Struktur. Und hat eben, ich glaube, er hat da jetzt 10 unterschiedliche Uhren, 10 unterschiedliche Signaturen identifiziert. die halt auch mit bestimmten Biomarker korreliert sind. Und das heißt, wenn man jetzt diesen Test macht, diesen GreenMage-Test, dann ist immer der erste Befund, den man bekommt, wie alt bin ich epigenetisch im Vergleich zu meinem chronologischen Alter? Bin ich jünger? Bin ich älter? Daumen mal Pi, wenn ich ein Jahr, wenn ich ein Jahr jünger bin oder ein Jahr älter, dann ist das ungefähr korreliert mit 10% der Sterblichkeit, Mortalität. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Jahre jünger bin, dann habe ich eine um 20% reduzierte Mortalität im Vergleich zum Durchschnitt. Da vielleicht nur ganz kurz, wenn man sich da die Schwankbreite anschaut, wie weit geht diese Schere auseinander? Also die jüngsten, die wir hatten, sind so -9 Jahre. Die ältesten, die wir hatten, sind so +11, +12 Jahre. So ein bisschen zur Abschätzung, wie weit da diese Streubreite ist. Das ist der erste Befund. Und dann auf der zweiten Seite kann man dann sagen, welches Organsystem mein limitierender Faktor ist. So in der Medizin gibt es halt immer einen limitierenden Faktor, der das Leben verkürzt.
Ja, das heißt, blöde ist, ich kann das beste Herz der Welt haben, das beste Hirn der Welt haben, die besten Nieren der Welt haben, wenn meine Lunge nicht mehr will.
Richtig, genau. So ist es. Also wenn ich der Prostatakrebs umbringt, dann hilft ein super biologisches Alter nicht. Ja. Dann ist es einfach so. Das heißt, es gibt immer den limitierenden Faktor und der schaut sich diese unterschiedlichen Uhren an und sagt, welches Organsystem dürfte für dich jetzt an vorderster Stelle stehen, was die Limitation deiner Lebenszeit betrifft. Mhm. Und dann gibt es grobe Empfehlungen dazu, ja, wie man damit umgeht. Was kann man machen? Welche Nahrungsergänzungsmittel kann man einnehmen? Welche soll man vermeiden? Muss ich auf mein Körpergewicht achten? Wie schaut es mit der Bewegung aus?
Wie zuverlässig sind diese Tests, Stefan?
Sehr zuverlässig. Also der GreenMage ist, wie gesagt, derjenige, der auch klinisch anerkannt ist. Also ich finde es wirklich super, super interessant. Stimmt mit dem überein, was ich auch sehe bei den unterschiedlichen Menschen und Kunden. Das heißt, es gibt Leute, die wirklich stark vorgealtert sind, die halt auch noch einen großen schlechten GreenMage haben. Und Leute, die wirklich auf sich schauen, sind dann tatsächlich jünger. Was man sagen muss, ich glaube, dass, wenn man sich das anschaut, Rauchen, was natürlich ein Risikofaktor ist, verzerrt das Ganze ein bisschen. Das heißt, Raucher oder Leute, die stark geraucht haben, sind meistens mit der Lungenstruktur eher im roten Bereich und das verschiebt dieses Alter ein bisschen, dass die Leute älter werden.
Ich kenne da jemanden, der hatte eine Vergangenheit bzw. ein Vorleben, der sieht da ganz schön rot, aber das ist eine andere Episode. Ja.
Mhm. Und dann klarerweise der schlechteste Faktor wird wahrscheinlich in der arithmetischen Auswertung auch höher gewichtet als
richtig,
die
genau.
20%, 30% oder 40% bessere Muskeln ist ein bisschen wurscht, wenn ich 60% schlechtere Herzwerte habe.
Richtig, genau. Man muss dazu sagen, jetzt wird es ein bisschen, das sind Spekulationen. Ich glaube, das, was man gesagt hat, also das Alter stimmt ganz gut. Ich finde auch diese Organuhren ganz gut. Ob das jetzt wirklich der limitierende Faktor ist, ist jetzt fraglich. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein starker Raucher war und man hat einen roten Balken, hat schon vor einigen Jahren aufgehört.
Wird dieser rote Balken wahrscheinlich tendenziell in Zukunft von selber
langsam weniger werden. Also wir haben da beobachtet, es gibt Leute, da verschwindet dieser rote Balken komplett und es gibt Leute, die haben das Jahre nachdem sie zum Rauchen aufgehört haben, nach wie vor nachweislich einen großen roten Balken. Bei solchen Leuten verzerrt
mit der Entgiftung zusammen, vermute ich jetzt einmal.
Vermute ich auch, ja, gebt ihr recht. Das sind aber schon Dinge, wo jetzt wir ein bisschen in den spekulativen Bereich hineingehen. Was natürlich voll super interessant ist, ist, wenn du einmal den Test machst, dann hast du einen Ausgangspunkt. Und in Wirklichkeit fängst du mit einem einmaligen Test, das ist eh nett, das ist eine Spielerei, aber du fängst nicht wirklich viel an. Was das wirklich Coole daran ist, wenn du deinen Lebensstil jetzt veränderst und anpasst, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Weil dann kannst du sehen, geht es in die richtige Richtung, werde ich jünger oder geht es auch in die falsche Richtung. Und das sehen wir auch immer wieder, gerade auch im Biohacking-Bereich, dass es gewisse Dinge gibt, wo man glaubt, dass sie einem gut tun, aber in Wirklichkeit für einen tatsächlich schlecht sind.
Okay. Was kann das so ein Beispiel sein? Ich weiß nicht, ist es Eisbaden, ist es Fasten? Was ist es, was bei manchen Leuten vielleicht in die falsche Richtung?
Also Eisbaden, Volltreffer. Ja, es gibt manche Leute, die sprechen super an und es gibt Leute, die sprechen ganz schlecht drauf an, auf dieses Eisbaden. Das bereitet diesen Leuten einen extremen Stress und man hat den Eindruck, dass es in die falsche Richtung geht. Wir haben es auch mit dem Intervall-Hyperoxie-Hypoxie-Training gesehen, dass das mitunter gar nicht so günstig sich auf die Lunge auswirken kann. Das muss man natürlich noch beobachten. Das sind halt ganz kleine Fallzahlen, aber das zeigt mir schon ein bisschen, was wir auch sehen. Also es ist nicht alles das, was empfohlen wird, für alle Menschen gleich gut. Ist eh klar. Wir alle sprechen so wie auf die Medikamente unterschiedlich drauf an. So wird es auch mit den Lifestyle-Interventionen ausschauen.
Mhm. Das heißt, dieser biologische Alterstest, der die Epigenetik misst, der ist als Begleiter für meine Maßnahmen wahrscheinlich ziemlich aussagekräftig. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ausgangsalter habe von, ich weiß nicht, plus 2 Jahren oder so, und dann bin ich einmal ein bisschen betroppetzt und dann ändere ich ein paar Dinge und dann kann ich nach, ich weiß nicht, einem halben Jahr, Jahr oder 2 Jahren, was ist so ein Intervall, der Sinn macht?
Also frühestens sieht man es nach 2 bis 3 Monaten, obwohl das sind nur minimale Veränderungen. Also
wenn ich
glaub,
einmal im Jahr mache, ist das schon gut. Dann habe ich einen Blick, wie sich das entwickelt. Dann kann ich auch sehen, ob die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, wirklich auch die entsprechenden Wirkungen gezeigt haben.
Korrekt. Also da kommt es auf die Dynamik drauf an. Da haben wir im Moment, der limitierende Faktor sind die Kosten dieses Tests, der noch recht hochpreisig ist. Bei uns kostet er 490 oder sowas. Das ist natürlich sauteuer, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, 490 ist dann schon was ein bisschen ein limitierender Faktor auch.
Ja, da ist es aber so, dass sich diese Dinge, auch die technische Entwicklung voranschreitet, da wird der Preis runterkommen. Das heißt, im Moment ist das für ein kleines Segment vielleicht ein nettes Spielzeug. Mhm. Aber wenn wir dann mal, so unser Traum ist immer, dass wir unter 100 Euro irgendwann einmal kommen mit diesem Ding, dann wird es schon interessant. Nämlich ein einmaliger Test ist ganz nett, aber das wirklich Coole daran ist die Dynamik. Das heißt die Verlaufskontrolle und das wird total spannend werden.
Super. Ohne dass ich den Test, warte, Andreas, du holst. Ja,
ich würde wahnsinnig gerne noch mal einen Kommentar abgeben und hoffen, dass mir Stefan Hoch 2 zustimmt. Aktuell würde ich das Ganze so auch gar nicht so hundertprozentig jetzt an der Zahl festmachen, sondern ich würde es so ein bisschen so sehen wie die Bioimpedanzmethoden bei der Körperfettbestimmung. Das heißt, tendenziell vorausgesetzt, man kann es sich leisten, vorausgesetzt, es besteht die Möglichkeit, das zu wiederholen. Ich glaube, es geht eher darum, sinkt die Zahl, als sind es jetzt wirklich 52,12, weil letzten Endes wir hantieren mit riesengroßen Datensätzen und versuchen ihn. Aber du hast schon ja gesagt, insofern wollte ich bloß noch darauf hingewiesen haben, verzagt nicht, wenn ihr quasi nur so alt seid, wie euer chronisches Logo Alter ist und das nächste Mal seid ihr 2 Jahre jünger. Es geht darum, geht's aufwärts oder abwärts in der Zahlenreiterei. Mhm.
Super. Gut, wenn der Wert sinkt, ist man dann wirklich jünger geworden?
Naja, jünger. Es dürfte darauf hinweisen, dass die Methylierung zumindest nicht vorangeschritten ist. Das heißt, ich habe es irgendwie geschafft, mein Alter zu halten. Ja, also das chronologische geht, ja, Alter geht ja immer weiter und mit dem jetzt verglichen. Ja?
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt, es ist jetzt wirklich nur ein rein hypothetisches Beispiel. Also ich bin im Moment 48 Jahre. Jetzt gehen wir davon aus, mein Grimage, der epigenetische Test, würde sagen 50 Jahre. Ja, jetzt bin ich betrottet, kann sagen, okay, Medizin, hat wenig geschlafen, hat viel Stress gehabt, ist halt so. Wenn ich jetzt mein Leben umstelle, dann wird diese Methylierung an den Genen, wird sich nicht mehr viel ändern. Aber wenn ich es schaffen würde, die halbwegs gleichzulassen, indem ich jetzt nicht weitermache mit meinem schlechten Lebensstil.
Überholt der Kalender.
Das richtig, Alter. Genau. Irgendwann,
das heißt aber, jünger werden kann ich nicht. Kann ich etwas, das methyliert ist, wieder entmethylieren?
Ganz am Anfang schon. Ja, das stimmt. Das ist in den Anfängen des Prozesses ist es leicht reversibel. Wenn es sehr stark methyliert ist, also diese Abschnitte, dann ist es praktisch unmöglich. Es gibt da sogenannte Demethylasen. Es gibt auch Medikamente, die das sozusagen beschleunigen, den Demethylierungsprozess. Ganz hochinteressant, auch wenn er in der Verjüngung eingesetzt hat, bisher leider nicht funktioniert. Demethylasen, also die Leute sind wirklich älter geworden, trotz Einsetzen dieser Medikamente. Aber es ist ein reversibler Prozess bis zu einem gewissen Grad. Also ich kann jetzt nicht mehr da auf einmal 10 Jahre runterholen. Ja. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Aber fairerweise muss man sagen, Stefan, so viel Erfahrung haben wir auch noch nicht damit. Also das wird die Zukunft zeigen, wie weit man da runtergehen kann, wenn man den Lebensstil wirklich optimiert.
Ja, also wir schließen dieses Kapitel, glaube ich, damit, dass wir sagen, als Orientierung, als Begleitung macht es Sinn, regelmäßig gemacht, um auch zu sehen, sind die Interventionen, die ich vorgenommen habe, sinnvoll oder nicht gewesen. Dann ist es ein Tool. Wenn man das einmal im Jahr mit 490, auch da gibt es irgendeinen Rabattcode, der kommt am Schluss dann, das kann ich machen. Ja, als Biohacker wahrscheinlich, wenn Geld keine so wahnsinnig große Rolle spielt. Das ist auch eine gute Idee.
Ich meine, zu der Absolutnummer muss man schon dazu sagen, wenn die enorm hoch ist, also wenn ich jetzt wirklich 7 Jahre älter bin und plus, dann muss ich mir echt überlegen, was da schief läuft in meinem Leben. Also da.
Das heißt, wenn ich ein so schlechtes Ergebnis kriege, dann ist das Feuer tatsächlich am Dach.
Ja.
Mhm. Also das, so weit liegt der Test nicht daneben.
Na, so weit nicht. Wenn der jetzt ein Jahr jünger, ein Jahr älter und so weiter, ich würde das Normalvariation nennen. Aber wenn ich wirklich halt jenseits 7 Jahre älter bin, dann mache ich was falsch. Dann muss ich wirklich schauen, was das Problem ist. Andererseits, wenn ich einmal 7 Jahre jünger bin auf diesen Test, heißt es auch, dass ich eigentlich sehr viel richtig gemacht habe.
Gut.
Neues Jahr, neue Vorsätze. Mehr Sport, mehr Energie, endlich wieder fit fühlen. Doch viele merken schon nach wenigen Wochen, die Motivation ist da, doch der Körper zieht nicht mit. Müdigkeit, schwere Beine, langsame Regeneration und plötzlich fühlt sich Training eher nach Belastung als nach Fortschritt an. Was viele dabei unterschätzen: Sport verbraucht Mikronährstoffe. Mit jedem Training verliert der Körper wichtige Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine über Schweiß und über einen aktiveren Stoffwechsel. Fehlen sie, fehlt dir genau das, was du für Energie, Muskelarbeit und Erholung brauchst. Genau hier kommt Biogena Sports Essentials ins Spiel. Basierend auf über 500 Blutbefunden von Sportlern kombiniert es 20 ausgewählte Inhaltsstoffe, die deinen Körper gezielt nach dem Training unterstützen, damit du schneller erholst, mehr Energie hast und dranbleibst. Mach deine Neujahrsvorsätze dieses Jahr wirklich nachhaltig. Hol dir Biogena Sports Essentials mit 20% Rabatt mit dem Code SPORTBIOHACK20. Alle Infos findest du unter biogena.com/sports.
Das letzte und größte Thema für heute ist die Nutrigenomik. Dieses Wort bezeichnet den Bereich der genetischen Auswertung, der mit unserer Ernährung zu tun hat. Ihr sagt, ich sage das jetzt absichtlich so, weil der Andreas ist da, glaube ich, noch ein bisschen kritisch. Ihr sagt, wie sehr wir mit unserer Ernährung umgehen, wie leicht wir abnehmen, wie leicht wir Muskeln aufbauen, was auch immer, hängt ganz wesentlich damit zusammen, wie unsere Genetik mit unserer Ernährung umgehen kann. Ja, ihr bietet da auch diesen nutrigenomischen Test an und du hast jetzt auch noch ein Buch zu diesem Thema extra geschrieben, das heißt Genial abnehmen und ist seit Mitte Oktober auf dem Markt. Zunächst einmal, wie viel älter bist du geworden durch das Schreiben eines Buchs? Der Andreas und ich haben dieses Abenteuer Buchschreiben bereits hinter uns. Und wir würden wahrscheinlich beide um 20 Jahre jünger aussehen, wenn wir dieses Abenteuer ausgelassen hätten. Du schaust immer noch gut aus.
Danke. Ich muss sagen, war nicht so schlimm, das Buch schreiben. Also ich bin da sehr vom Kneipp Verlag unterstützt worden, der das Buch verlegt hat. Die sind auch diejenigen, die zu mir gekommen sind und gesagt, okay, sie arbeiten in dem Bereich, wollen wir da was machen? Das heißt, ich habe es da recht leicht gehabt. Also das ist so ein, da war schon ein Verlag da, der etwas verlegen wollte. Und wir haben da sehr gut zusammengearbeitet. Das macht es vielleicht leicht, dass man schreibt ein Buch und geht dann auf Verlagssuche und muss dann vielleicht umschreiben oder kürzen oder sonstiges. Also da habe ich Glück gehabt. Es war mir wirklich ein großes Anliegen, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was diese Nutrigenomik ist. Es gibt da viele Bereiche. Wir haben uns bewusst auf das Abnehmen konzentriert, weil wir wollten uns nicht verzetteln. Ja, also wir haben gesagt, okay, mit dem Gewicht haben die meisten mittlerweile von uns Probleme. Das geht irgendwie nicht in die richtige Richtung, wenn man sich die statistischen Daten anschaut, die letzten 30 Jahren, das wird immer mehr. Also irgendwas machen wir falsch. Wie können wir denen entgegenwirken? Mit der Hilfe von unseren Genen, also der Nutrigenomik. Und deswegen haben wir uns darauf konzentriert, auf das Abnehmen.
Ich habe heute, glaube ich, gehört, dass in Amerika bereits 12% oder 15% aller Erwachsenen Ozempic nehmen.
Wahnsinn. Unglaublich, ja.
Habe ich heute gehört. Also es ist eine unfassbare Zahl.
Ja.
Selbst wenn die um 100% übertrieben wäre,
ja,
wäre sie immer noch atemberaubend.
Naja, es ist so, dass halt bei den Diabetikern, die halt Übergewicht haben, wird es halt ziemlich oft eingesetzt. Und Diabetes ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen. Also allein das macht da schon einen großen Prozentsatz aus. Wenn man jetzt noch dazu zählt, die Leute, die einfach unter Anführungszeichen nur abnehmen wollen und keinen Diabetes haben, sich das also privat bezahlen, da kommt schon einiges zusammen. Und du hast vollkommen recht, Stefan. Das Thema Ozempic ist ein absolut heißes Thema, ja, weil das Ding funktioniert. Eines von der wenigen Dingen, die medizinisch funktionieren beim Abnehmen, bis auf die Operation. Und es funktioniert einfach so verdammt gut. Aber ich sage immer, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits, wir haben ein Medikament, das sehr gut funktioniert und in den allermeisten Fällen gut verträglich ist. Das ist ein Segen. Ja. Und für viele wirklich schwer Übergewichtige, die sie nicht bewegen können oder fast nicht mehr bewegen können, mit dem Gewicht nicht runterkommen, da tut sich wirklich einiges und das ist fantastisch. Das andere ist der Bereich, was wir halt schon gesehen haben, die Studien, wenn man aufhört mit der Spritze, ja, dann kommt das Gewicht zurück. Ja. Dann kommt der Diabetes wieder, der Bluthochdruck, die Blutfette und so weiter. Also und es wird dann ganz klar gesagt, das ist eigentlich eine Dauertherapie oder sollte als Dauertherapie überlegt werden. Und ich persönlich weiß nicht, es ist sehr ähnlich einem körpereigenen Hormon, dem GLP-1-Hormon, nur ist es circa 1000-fach stärker als die eigenen Hormone. Und ich habe da immer Bedenken, aber das ist jetzt nur eine Spekulation, ja. Aber ich habe nur Bedenken, wenn man sich an eine Substanz gewöhnt, die 1000-mal stärker als mein eigenes Sättigungshormon, was passiert dann, wenn ich das weglasse, die Substanz? Reicht dann mein eigenes auch? Kommt es zu einer, wie eine Art Insulinresistenz, vielleicht eine GLP-1-Resistenz? Und fällt es mir vielleicht irgendwann noch schwieriger abzunehmen? Und machen wir die Leute nicht eigentlich abhängig von einem Medikament?
Andreas, du willst da was sagen, ich sehe es deinem Gesicht.
Ja, nein, es ist ja tatsächlich so, natürlich per se hast du recht, aber die 250 Wenns, die man halt einfügen muss oder die man noch zur Erläuterung einfügen muss, natürlich wird das Absetzen schwierig werden, wenn die Leute nicht in der Zeit, in der sie drauf waren, vernünftige Lebensentscheidungen in ihr Leben eingearbeitet haben, wenn sie nicht die Tatsache, dass sie vermutlich insgesamt an Masse verlieren und deswegen auch Muskulatur verlieren würden, die sie nicht gleichzeitig durch Sport angesteuert haben, wenn sie nicht irgendwie die Zeit, die sie nicht mehr mit Essen zubringen mussten, mit Kochen zugebracht haben und auch mal verstehen, wie sich ein Teller zusammensetzt. Grundsätzlich bin ich bei dir, wenn wir das Ganze am Tiermodell anschauen, also wenn wir das Thema kognitive Fähigkeiten, was dazulernen, aktive Begleitschritte Unternehmen rausnehmen, wenn wir auch weiterhin davon ausgehen, dass Kollegen von dir das einfach nur verschreiben, ohne darauf hinzuweisen, du Hase, wenn du das spritzt und keinen Sport machst, dann wirst du zwar ein bisschen weniger, aber du wirst nachher schlechter dastehen als jetzt.
Ja.
Also da ist natürlich auch viel, wo man sagen muss, ja Mai, ich habe schon den Eindruck, dass es für gewisse Formen von erworbenem Übergewicht, also ohne genetische Grundlagen, hilfreich sein kann, einfach dieses Gefühl von Sättigung mal kennenzulernen, dass es spannend sein kann, einfach auch mal Portionskontrolle in irgendeiner Weise machbar zu machen. Also ich glaube, ein bisschen Musik links oder rechts haben wir schon. Auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich so, for every iller pill, wenn man es dumm anwendet, bin ich völlig bei dir. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass die GLP-1-Antagonisten auch für die Longevity und Biohacking und sonstige Community, vor allem wenn es dann auch um das Thema Mikrodosierungen geht, wenn es dann um das Thema geht, einem halbwegs vernünftigen Lebensstil noch irgendwie dazu ein Schutzhäubchen aufzulegen. Also ich habe weniger Angst vor den GLP-1, als ich es vor Metformin hatte, nachdem sich die Studienlage da so ein bisschen weiterentwickelt hat, ehrlich zu sein, also für den Gesunden.
Ich glaube, Stefan, du hast den Blick hier auf Patienten und zwar auf Menschen, die wahrscheinlich sagen, ich verwende diese pharmazeutische Unterstützung und ich delegiere die Verantwortung an diese Behandlung. Und der Andreas hat jetzt den Biohacking-Zugang und sagt, okay, da habe ich ein neues Tool, mit dem ich jetzt arbeiten kann. Und der Andreas sieht das als die Möglichkeit, ein Behandlungsfenster zu eröffnen, in dem man dann wahrscheinlich leichter Lebensstilentscheidungen treffen kann, die dann auch nach dem Absetzen der Spritze immer noch funktionieren, oder?
Absolut. Also ich gebe den Andreas vollkommen recht. Also das sehen wir ja auch wirklich halt. Es gibt Leute, die das jetzt GLP-1-Agonist, Ozempic und Co. wirklich als Möglichkeit verwenden, dass sie mal mit dem Gewicht runterkommen, machen aber weiterhin eine bestimmte Form der Ernährung, Bewegung, gesunder Lebensstil, Dosierung so wenig als notwendig, ganz wichtig. Irgendwann dann schon langsam ausschleichen, ein bisschen runtergehen. Da funktioniert das. Mhm. Es gibt aber auch leider viele Leute, die sehen das, okay, ich spritze mir das einfach. Was passiert ist, sie haben weniger Appetit, sie essen weniger von dem gleichen blöden Zeug, das sie vorher gegessen haben, essen jetzt nur die Hälfte. Und da verlieren sie dann natürlich auf einmal Muskulatur, und zwar ordentlich. Das haben die Studien gezeigt. Also wenn man das nicht durch eine Änderung des Lebensstils begleitet, dann werden wir wirklich Probleme bekommen. Wenn man das vernünftig anwendet, wie der Andreas das gesagt hat, glaube ich auch, dass das absolut eine super Möglichkeit ist für Leute, die es sonst nicht geschafft hätten.
Ja, aber ich glaube, mit ganz großem Rufzeichen, wenn man die Zeit nützt, in der man das einnimmt für eine Lifestyle-Änderung, dann super. Wenn man das nicht macht, dann Katastrophe.
Ja.
Ganz kurz noch eine Idee, die mir gekommen ist. Kann ich die Wirksamkeit und Verträglichkeit von diesen Mitteln auch durch einen pharmakogenetischen Test bei mir herausfinden? Wird das in diesem Test irgendwie abgefragt, berücksichtigt, ausgeworfen?
Im Moment nicht bei uns. Es gibt Anbieter, die machen das. Ja. Die Datenlage ist dann noch sehr schwammig. Also wir haben schon Leute gesehen, die sogenannten Non-Responder, nämlich nicht nur auf das Ozempic oder Wegovy, sondern auch auf das Mounjaro, das ist ein bisschen modernere, die wirklich schon Maximaldosis und es tut sich überhaupt nichts. So genau wissen wir nicht, was da genau vor sich geht, aber die gibt es, sind eher selten, aber die gibt es. Wahrscheinlich wird eine pharmakogenetische Geschichte dahinter stehen. Im Moment gibt es aber noch keine wirklich fragfähigen Studien.
Okay. So, wir sind übers Thema Abnehmen jetzt in diese Abnehmspritzen hineingekommen. Ich habe das urspannend gefunden. Es war ein Umweg, der mir Spaß gemacht hat. Aber jetzt gehen wir zurück bitte zur Nutrigenomik.
Mhm.
Jetzt würde ich gern von dir ganz kurz erklärt haben, wie funktioniert die? Welche Gene werden da abgefragt? Wo schaut ihr da genau hin? Und wie valide sind diese Tests?
Mhm. Also Nutrigenomik besagt eben, dass wir einen genetischen Test machen und dann die Gene anschauen, die mit der Verstoffwechslung von sowohl Makronährstoffen, das heißt Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß, als auch den Mikronährstoffen plus Vitamine, Mineralstoffe in Zusammenhang stehen. Das heißt, diese Gene sind einerseits für die Aufnahme dieser Stoffe verantwortlich, andererseits auch für die Verstoffwechslung. Und das ist schon etwas, was es noch gar nicht so lange gibt. Also das ist zum ersten Mal thematisiert worden, glaube ich, der Begriff Nutrigenomik. Vor circa 20 Jahren war das, ist der Begriff aufgepoppt. In Wirklichkeit, einfach erklärt, bevor ich mich da jetzt irgendwie verzettel. Ja, also was wir alle mitbekommen haben, ist, dass es Leute gibt, die essen können, was sie wollen und wie viel sie wollen und total schlank sind. Und es gibt Leute, die kasteien sich, probieren eine Diät nach der anderen aus und haben immer Probleme mit dem Gewicht. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal miterlebt. Das ist kein Ammenmärchen, sondern das ist Realität. Ja? Und das hängt von unseren Genen ab. Ich glaube, das ist unsere Erfahrung, die wir schon gemacht haben. Was jetzt dieser genetische Test macht, er schaut sich genau diese Gene an und kann uns dann sagen, bin ich einer, der eher zum Übergewicht neigt? Wie hoch schaut mein Grundumsatz aus? Das heißt, verbrauche ich relativ viel, auch wenn ich nur im Sessel sitze, oder bin ich ein eher sparsamer? Und das ist schon etwas, was auch für uns Mediziner relativ neu war, die Verträglichkeit von Makronährstoffen. Das heißt, wir sind ja, das habt ihr mitbekommen, es gibt so viele zahlreiche Diäten mit unterschiedlichsten Aussagen, dass wer wirklich nicht mehr weiß, was ist jetzt die beste? Ist es Keto oder ist es Low Carb oder ist es High Carb, Low Fat oder ist es mediterran oder ist die Diesch und so weiter und so fort. Ja. Und was wir auch wissen, dass all diese Diäten für bestimmte Leute wirklich sehr gut funktionieren. Das wissen wir. Aber was wir auch wissen ist, nicht für alle. Genau, nicht für alle. Und da kommt wieder dieser genetische Hintergrund im Spiel. Ja, also ich kann keine generellen Empfehlungen geben. Also wahrscheinlich ist, wenn du dich in der Mitte irgendwo ansiedelst, ist die mediterrane Diät so ziemlich im Durchschnitt. Da kann man jetzt nicht allzu viel falsch machen. Aber drum kommt halt die mediterrane Diät immer wieder. Aber wir wissen, es gibt Leute, da enthält die mediterrane Diät tatsächlich zu viel Fett. Aber dann gibt es wieder Leute, die enthält zu viel Kohlenhydrate und die sollten dann sich ein bisschen anders ernähren. Und das ist schon etwas, was wir auch wirklich halt gesehen haben, dass solche Tests da ein bisschen helfen, die Zusammensetzung der Nahrung richtig zu steuern. Mhm.
Welche Ergebnisse habt ihr da? Ihr arbeitet ja schon einige Zeit damit und das Buch, das du geschrieben hast, kommt ja jetzt auch aus der Praxis, aus der Praxis ein bisschen, aus der medizinischen Praxis. Mhm. Das eine Beispiel, das du auch bei unserem letzten Podcast erwähnt hast, war, glaube ich, die eine Dame, die das Proteinfasten so überhaupt nicht vertragen hat. Und als ihr der dann weniger Protein gegeben habt, ist es ja deutlich besser gegangen.
Genau, richtig. Also das hat sich
Beispiele.
Jetzt. Bitte? Andere Beispiele. Andere Beispiele. Ja. Ein Klassiker ist zum Beispiel auch Leute, die gesättigte Fettsäuren schlechter vertragen. Und da gibt es gar nicht so viele davon, circa 20%. Das sind die Leute, wenn die jetzt zum Beispiel tatsächlich vermehrt Eier essen, also grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wenn die vermehrt Eier essen oder Milchprodukte, die tatsächlich mit den Cholesterinwerten nach oben gehen.
Okay.
Wir haben ja in der allgemeinen Empfehlung noch immer drinnen, sowohl in deutschen als auch in den österreichischen Ernährungsempfehlungen, dass wir maximal 3 Eier pro Woche essen sollen. Ja.
Was und für 20% der Leute wahrscheinlich auch ein sinnvoller
Hinweis
ist, für 80% aber nicht.
Ganz genau, ganz genau. Auf das wollte ich hinaus. Ja. Und das resultiert eben aus solchen alten, irgendwelchen historischen Berichten. Das heißt, natürlich ist das ein Blödsinn. Also die 80% können wesentlich mehr Eier essen, was ja an für sich ein sehr gesundes Nahrungsmittel ist und was ihren Körper gut tut. Aber die 20% müssen da wirklich aufpassen, weil die halt mit dem Cholesterin ansteigen und teilweise halt in Bereiche gehen, die tatsächlich bedenklich sein könnten. Ein anderes Beispiel ist das klassische, wie die Verträglichkeit von Kohlenhydraten. Ja. Da gibt es ja diese Variante, die sogenannte Farmer- oder Bauernvariante. Und dann gibt es eben Jäger- und Sammler-Variante. Da geht es in erster Linie, wie unser Insulin auf die zugeführten Kohlenhydrate reagiert. Wenn ich jetzt ein Farmer bin, dann vertrage ich Kohlenhydrate relativ gut, weil mein Körper mit einer relativ niedrigen Insulinausschüttung reagiert. Wenn ich jetzt ein Jäger und Sammler bin, dann habe ich eine relativ hohe Insulinausschüttung auf Kohlenhydrate. Und hohes Insulin, ihr wisst es, hat immer sozusagen ein bisschen Nachteile. Einerseits mit dem Fettabbau das Problem. Andererseits kommt es zum relativ raschen Abfall des Zuckers und zum folgenden Heißhunger. Das heißt, die kommen dann in so eine Schleife hinein, dass die immer wieder einen Appetit auf Kohlenhydrate haben. Und genau das Essen ist, was sie eigentlich nicht essen sollten. Lange Rede, kurzer Sinn. Also die Farmer kommen mit Kohlenhydraten recht gut zurecht, während die Jäger und Sammler sollten die eher meiden. Das heißt, kohlenhydratarm bzw. auch ketogen sich ernähren, wenn sie mit dem Gewicht Probleme haben.
Wenn ich jetzt ein Jäger und Sammler bin, der aber unter diesen 20% ist, die Eier nicht gut vertragen, dann wird es schon ein bisschen eng, oder?
Ja, shit happens, genau. Also das gibt es tatsächlich. Es gibt so unglückliche Personen, die wirklich in allen drei Makronährstoffen in halt die schlechteren Karten haben, die wirklich ein Problem haben. Also die, man sieht es, das sind diejenigen Leute, die sich extrem plagen, trotz gesündester Ernährung irgendwie ein halbwegs normales Körpergewicht zu halten. Auf der anderen Seite sehen wir auch immer wieder die Leute, die überall grün sind, vor allem bei den Kohlenhydraten, wenn sie das gut vertragen, das sind eher die, die auch schlank sind, ja, egal was sie essen. Ist ein bisschen ungerecht, aber du weißt, oder ihr wisst, das Leben
ist nicht wahnsinnig gerecht.
Genau, nein, überhaupt nicht.
Ja. Sag mir bitte, wie groß ist der Einfluss der Gene auf unsere Verträglichkeit von Nahrung? Es gibt ja diese Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. In der Pharmakogenetik zum Beispiel ist es so, ich werde jetzt ein Aspirin vertragen oder nicht vertragen. Und das ändert sich nicht, egal was ich mache in meinem Leben.
Ja.
Ändert sich das bei der Ernährung? Habe ich da auch dieses Urteil oder kann ich da epigenetisch eingreifen? Da mache ich nämlich auch ein bisschen die Tür auf in Richtung Mikrobiom. Ja, wie spielt denn die Genetik da mit dem Mikrobiom zusammen? Weil wir haben uns ja mit der Simone Kumhofer immer wieder sehr intensiv unterhalten. Welche Rolle, ganz viel von der Nahrung, die wir zu uns nehmen, verdauen wir ja nicht selber, sondern verdauen diese kleinen Mitbewohner, die wir da haben.
Stimmt natürlich. Aber auf die erste Frage zurückzukommen. Ja. Man sagt, die Genetik hat zwischen 50% und 80% Einfluss auf die Verarbeitung von Stoffwechseln, auf die Verarbeitung von Makronährstoffen. Das heißt, nicht 100%. Das heißt, ich bin jetzt kein Sklave meiner Gene, aber hat doch einen gewichtigen Anteil. Wenn ich jetzt schlechte Gene habe, aber mich wirklich ganz konsequent ernähre und strikt auf meine Nahrungszufuhr Acht gebe, auch Kalorienzufuhr, Gesamtkalorienzufuhr, werde ich es schaffen, ein ideales Körpergewicht zu erreichen. Diese Leute gibt es. Das heißt, es ist kein Schicksal. Aber es fällt mir vielleicht ein bisschen schwerer. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die lauter grüne Lichter haben, also überall günstige Varianten, die es aber durch ihren Lebensstil tatsächlich schaffen, übergewichtig zu werden und einen Diabetes zu bekommen.
Mit Pizza, Pommes und Cola kann ich auch die allerbeste Genetik aushebeln.
Richtig, richtig. Ja. Also es geht hier um Wahrscheinlichkeiten und um keine unveränderlichen Tatsachen. Das ist ganz,
aber
ganz wichtig.
Ändert sich das mit der Zeit? Kann sich das ändern? Ich vermute nein. Wenn ich jetzt, ich zum Beispiel bin ja nicht so ein guter Proteinverwerter, hat sich übrigens sowohl in der Genetik gezeigt, als auch in meiner Mikrobiomanalyse. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, also nicht zu viel Protein, offenbar auch Protein am besten gemeinsam mit Fett und ein bisschen Kohlenhydraten. Aber kann sich das verändern, wenn ich brav bin? Also werde ich besser Protein verstoffwechseln können, wenn ich mich entsprechend verhalte? Oder ist es so, dass die Genetik einfach sagt, nein, Wagner, bei dir lassen wir das mit dem Protein lieber bleiben?
Oder lass
das lieber schmal?
Was die Nutrigenomik betrifft, also deine Gene, die kannst du nicht verändern. Das bleibt. Was sich halt sehr wohl verändert, ist das Mikrobiom, das du halt durch Ernährung beeinflussen kannst. Und insofern unterm Strich kann man es schon verändern. Die Gene kannst du nicht verändern, aber das Mikrobiom schon.
Wie spielt das jetzt zusammen? Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Wie interagiert meine Genetik mit dem Mikrobiom? Oder interagieren die gar nicht? Weil die kleinen Lebewesen haben ja ihre eigene Genetik und die haben ja nicht meine.
Genau. Also tatsächlich, wenn man sich die gesamte DNA sich anschauen würde, also unsere gesamten Gene, besteht unser Körper viel mehr aus DNA, die gar nicht zu unserem Körper dazugehört, sondern eben von den Bakterien, was irgendwie philosophisch irgendwie ganz schön interessant erscheint. Einerseits ist natürlich das Mikrobiom von unseren Genen abhängig. Ja, also das ist, die Gene bestimmen, welche Art von Bakterien wir im Darm haben, bis zu gewisse Bakterien. Ja, einfach wenn wir sogenannte Zuckerausscheider sind, dann produziert unsere Darmschleimhaut vermehrt Zucker. Ja, das verändert natürlich das Mikrobiom. Wenn wir das Enzym Laktase nicht haben, also laktoseintolerant sind, da verändert sich unser Mikrobiom auch. Also das sind Dinge, die schon verändert werden können. Andererseits, und das wissen wir, ist ja zu einem Großteil das Mikrobiom ein Abriss von unserer Ernährung. Ja, das ist das, was ich oben zuführe, ja, in Interaktion mit meinen Genen. So setzt sich das Mikrobiom zusammen. Wir wissen, dass einerseits die Nutrigenomik interessant ist. Wir wissen, dass das Mikrobiom hochinteressant ist und ganz, ganz wichtig ist. Wir wissen, dass es da eine Interaktion gibt zwischen den beiden. Wie stark das ist, da wird sicher auch ein Thema für zukünftige Forschung und Wissenschaft sein, wie die zusammensetzen.
Cool, das heißt, genau wie unser Mikrobiom und unsere Genetik zusammenspielen, wissen wir noch nicht. Mhm. Aber dass sie zusammenspielen, und dass unsere Genetik auch auf unser Mikrobiom wirkt, das wissen wir.
Ja.
Wir kennen nur das Ausmaß noch nicht.
Genau.
Sehr gut. Du hast jetzt sehr stark über das Abnehmen gesprochen, klarerweise, weil das jetzt bei euch ein Schwerpunkt ist und weil auch dein Buch davon handelt, wie man eben genetisch abnehmen kann. Aber der Einfluss der Nutrigenomik, also der Genetik, auf die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel verstoffwechseln und aufnehmen, geht ja über das Gewichtsmanagement hinaus, oder? Das heißt, geht's da auch, wenn ich jetzt sage, die Funktion meiner Mitochondrien, meine Neigung zur Entzündung, zu Entzündungen, meine Fähigkeit zu entgiften, hängt das auch damit zusammen?
Ja, absolut. Da ist aber die Beweislage zumindest mir noch nicht bekannt. Da gibt's jetzt noch nicht allzu viel. Wir wissen, es wird da eine Rolle spielen, aber in welcher Art und Weise, das ist noch Zukunftsmusik.
Ich habe noch zwei Fragen zu dem Thema der Nutrigenomik. Das eine ist, du hast es schon vorhin angedeutet, es geht nicht nur um Makronährstoffe, sondern auch um Mikronährstoffe.
Mhm.
Das heißt, es ist genetisch auch schon prädisponiert, wie gut ich Vitamine aufnehme, Spurenelemente, Mineralstoffe. Wie weit sind wir da? Also kann ich wirklich jetzt auch mein Supplement-Regime ausrichten an meinem nutrigenomischen Test?
Theoretisch ja. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Es ist, du hast vollkommen recht, der genetische Test kann mir sagen, ob ich jetzt Eisen zum Beispiel gut aufnehmen kann oder Magnesium oder Kalzium oder sonstiges, Vitamine natürlich auch. Das heißt aber nicht, und da vertun sich die meisten, wenn ich das schlecht aufnehme, so Eisen zum Beispiel rot, dass sie dann sagen, ich habe einen Eisenmangel. Das stimmt nicht. Ja. Also ob man einen Eisenmangel hat oder nicht, sagt noch immer die Bestimmung vom Eisen im Blut. Ja. Aber, und das sehen wir immer wieder, es gibt manche Menschen, die einen chronischen Eisenmangel haben, obwohl sie eine normale Kost zu sich nehmen. Die kommen dann alle ein paar Jahre oder sogar alle 6 Monate zu uns für eine Eiseninfusion, weil halt auch das orale Eisenzufuhr, die Tabletten nicht funktionieren. Also das sind die Leute, die halt Probleme mit der Eisenaufnahme haben. Und mittlerweile wissen wir, dass da die Gene natürlich schon eine große Rolle spielen. Und das kann sozusagen ein bisschen herangezogen werden, um mir sowas vielleicht zu erklären. Aber die tatsächliche Zusammensetzung, wie viel Eisen ich jetzt nehmen muss, das liefert mir dieser Test nicht. Ja, er sagt mir nur, ich habe da eine gewisse Schwachstelle. Was wichtig ist, ist vor allem bei Dingen, die wir in Wirklichkeit nicht bestimmen können, wie das Kalzium. Ja. Also ob ich jetzt einen Kalziummangel habe, wird mir in Wirklichkeit nur der DEXA-Scan sagen, also die Knochendichte-Messung, das Kalzium im Blut selbst ist eigentlich nicht aussagekräftig für meinen gesamten Kalziumgehalt im Körper, weil halt die Blutregulation vom Kalzium ist so eng, dass die immer normal sein wird, auch wenn ich schon eine massive Osteoporose zum Beispiel habe. Also da hilft mir dieser Test und sagt, okay, ich muss auf Kalzium aufpassen, dann sollte ich dementsprechend meine Nahrung wirklich anpassen.
Ja, ich denke auch, also die blutbildbasierende Supplementation von Mikronährstoffen ist in meinen Augen schon momentan das, was wir uns alle leisten sollten, wenn wir supplementieren wollen. Also Messen machen, Messen ist schon geil. Und es ist natürlich durchaus spannend, wenn man das als zweites Lager irgendwann mal drüberlegen kann und alles, was jetzt irgendwie trotz eigentlich richtiger Lebensstilanpassungen nicht anpasst, weil dann hat man vielleicht ein Erklärmodell dazu. Den Umkehrschluss, sprich das Genanalyse basierende Supplementmodell, was es eine Zeit lang in Österreich auch gab und was jetzt unter 10X Health irgendwie, glaube ich, gerade so in Amerika als ganz avantgardistisch verkauft wird, halte ich persönlich für einfach nur die Hälfte der Geschichte, um ehrlich zu sein.
Das heißt, auch da ist es so, mein Körper hat eine Neigung, er tut sich leichter mit Magnesium oder mit Eisen oder mit Omega-3. Mhm. Das kann ich herausfinden, aber ob ich eh genug einnehme oder zu wenig einnehme, im Verhältnis zu meiner Bereitschaft, das aufzunehmen, das sehe ich nicht in der Genetik, das sehe ich einfach nur im Blut.
Ja klar, ich meine, dieses Vitamin B, Methylcobalamin-Beispiel, es gibt natürlich so kleine Ausnahmen hinten links, wo du fix in der Genetik siehst, dass du halt einfach was anderes einnehmen musst, das ist auch klar. Also es hat schon seine Bedeutung.
Ja. Wir haben jetzt gerade von Nährstoffen gesprochen, die wir gerne einnehmen. Dann gibt es ja auch welche, wie ich weiß nicht, Alkohol und Nikotin oder auch Koffein. Was ja, also ist das auch in der Nutrigenomik abbildbar, wie gut ich mit Alkohol, Nikotin, Koffein umgehen kann?
Ja, genau. Das ist drinnen. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Also wir haben da die Alkoholverträglichkeit, die Koffeinverträglichkeit, Laktoseverträglichkeit, Fructoseverträglichkeit und die Glutenempfindlichkeit. Theoretisch gäbe es auch die Zöliakie, aber wir haben die Glutenempfindlichkeit drinnen. Das sind schon ganz wichtige Informationen. Gerade was wir immer wieder sehen, dass Leute, die zum Beispiel Koffein schlecht vertragen, wenn das genetisch tatsächlich sich herausstellt, dann haben die jetzt, müssen wirklich aufpassen, wann und wie viel Kaffee sie trinken. Mhm. Unter anderem auch haben wir das in der Sporternährung immer wieder, wo ja Koffein tatsächlich ein sehr guter Faktor ist, der immer bewiesen ist, dass es leistungssteigernd ist. Da müssen halt Leute, die da empfindlich sind, noch viel mehr aufpassen, weil wir halt da von Koffeindosen reden, die weit über dem ist, was normalerweise konsumiert wird.
Haben wir, Stefan, eine Neigung dazu, Dinge aufzunehmen, die uns nicht gut tun? Ich glaube, das nämlich einmal gehört zu haben, dass Menschen gerade dann auch Unverträglichkeiten entwickeln auf etwas, von dem sie zu viel essen.
Ja, das ist richtig. Also das ist gerade das Proteinbeispiel. Die eigentliche Studie kommt ja, die hat genau das untersucht. Also Leute, die Protein zum Beispiel schlecht vertragen. Was diese Originalstudie gezeigt hat, ist, dass diese Leute, die das Protein schlecht vertragen, zu einem vermehrten Proteinkonsum neigen. Das heißt, die essen gerne Protein, ja, die essen sehr fleischlastig, sind aber gefährdet für Übergewicht, Diabetes und Herzinfarkt. Ja, also das geht genau in die umgekehrte Richtung. Wir sagen ja immer,
warum mache ich das? Als wir glauben ja immer an die Intelligenz, an die Körperintelligenz. Und dann mache ich genau das Falsche.
Naja, es ist, man muss dazu sagen, das hängt ein bisschen damit zusammen, auch mit den Genen. Also es gibt praktisch kein einziges Gen, das nur eine Aufgabe hat. Wir haben ja die sogenannte Pleiotropie, nennt sich das. Das heißt, ein bestimmtes Gen hat unterschiedliche Aufgaben. Und teilweise beeinflusst das auch unsere Psychologie, ja, wie wir gewisse Dinge auswählen. Jetzt muss jetzt gar nicht so sehr wie in diesem Beispiel sein, dass jetzt die Verstoffwechslung von Eiweiß das Problem ist. Es kann auch sich um einen psychologischen Faktor halten, dass ich einfach auf Eiweiß stehe, ja, vermehrt Eiweiß zu mir nehme, mir aber das nicht gut tut. Warum das so genau ist, das weiß ich nicht. Normalerweise du weißt, Survival of the Fittest, ja, ist es durch die Evolution, sortiert das natürlich aus. Man muss dazu sagen, die gesamte Nutrigenomik, weil das ist dann oft Argument, sagt, naja, was ist da los? Wir werden alle übergewichtig, kriegen alle Adipositas. Das gibt's ja nicht, dass sich die Gene auf einmal so schnell verändern. Nein, absolut nicht. Die Gene bleiben ja gleich. Aber die Evolution hat uns ja zum Übergewicht gedrängt. Ja? Nämlich, dass wir wirklich Energie speichern können. Und wir sind einer der wenigen Menschenaffen, die das tatsächlich so super gut können mit unserem subkutanen Fettgewebe. Ein Gorilla kann das zum Beispiel nicht. Ja? Und das hat uns als Homo sapiens das Überleben gesichert. Was uns jetzt sozusagen ein bisschen ins Knie schießt, ja, nämlich ja, mit Übergewicht, Diabetes und Co., hat uns das Erleben erst ermöglicht.
Das Thema mediterrane Ernährung möchte ich zum Schluss noch kurz ansprechen, Stefan. Ganz, ganz oft kommt ja als Empfehlung bei der Nutrigenomik heraus, mediterrane Ernährung. Jetzt denke ich mir, wenn das jetzt eh rauskommt, sehr wahrscheinlich, dann orientiere ich mich halt einmal an mediterraner Ernährung und spare mir den Test. Wie viel Prozent der Leute kriegen denn tatsächlich mediterrane Ernährung ausgeworfen? Gefühlt sind es 90.
Tatsächlich sind es zwischen 50% und 60%. Also der Mehrheit bekommt wirklich die Empfehlung mediterrane Diät. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die mediterrane Diät halt so en vogue ist. Es ist halt so mittendrin und für die meisten passt so halbwegs. Ja, darum wird es ja auch immer wieder empfohlen. Es gibt dann schon so Ausreißer, wo halt dann wirklich sagt, bitte pflanzenbasierte Diät, kohlenhydratarm oder tatsächlich Keto-Diät, die aber eher die Seltenheit darstellen. Also das sind eher die prozentuell deutlich geringer als die mediterrane Ernährung.
Super. Ich bin durch mit meinen Fragen.
Ich auch. Ich habe tatsächlich wieder wahnsinnig viel gelernt. Es ist immer ein Vergnügen, mit zwei Stefanen in einem Raum zu sitzen. Also wie gesagt, unglaublich spannend. Auch diesmal wieder danke fürs Update. Es bleiben natürlich immer noch, auch wenn ich so meine Befunde anschaue, so ein bisschen Fragen offen, aber das ist ja auch das Schöne an dem Ganzen. Nicht nur wir lernen dazu, sondern auch die Algorithmen lernen dazu. Und wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit. Und sonst wünsche ich es mir einfach, dass man auch mal Daten nach 5 Jahren nochmal durch die Maschinen durchlaufen lässt.
Danke, lieber Stefan, für den Besuch und auch für das Update. Ich glaube, es ist tatsächlich urspannend, diesen ganzen Bereich der Genetik und Epigenetik einfach auch ein bisschen engmaschig zu verfolgen, weil da tut sich ja irrsinnig viel. Das, was wir vor 1, 2, 3 Jahren gewusst haben, ist im Verhältnis zu dem, was wir heute wissen, ein Bruchteil. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden da ziemlich spannend sein. Also wir werden wahrscheinlich in diesem Bereich der Nutrigenomik, in diesem Bereich des biologischen Alters sehr vieles noch erfahren und wissen zusätzlich. Und wir werden dann wahrscheinlich auch bei der Pharmakogenetik hoffentlich den gesellschaftlichen Durchbruch schaffen.
So möge das sein. Letzte Bitte, bevor wir uns alle nochmal Danke sagen, Stefan, was ist die nächste Folge?
Bevor wir die nächste Folge sagen, bitte, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt Rabattcodes für die Angebote von Permedio bei uns in den Shownotes. Bitte dort nachzusehen.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Andreas, lieber Stefan. War super interessant, wieder mit euch zu diskutieren. Es ist mir ganz wichtig, dass es eine Diskussion ist. Ihr habt es gemerkt, das sind interessante Themen, aber da gibt es jetzt noch nicht hundertprozentige Wahrheiten. Ja, das entwickelt sich, der Andreas hat ein ganz wichtiges Thema aufgebracht auch. Wenn man die Gene bleiben gleich. Wenn man aber die gleichen genetischen Daten ein Jahr später noch einmal durch die Algorithmen durchlässt, dann kann sich da schon was verändern und verbessern. Und die Algorithmen werden besser. Also wir sind in einem Stadium, wo manche Dinge gut funktionieren, manche so mittel und manche nicht funktionieren. Das wird sich aber verbessern im Laufe der Zeit. Also zumindest glaube ich fest dran und bin davon überzeugt. Danke nochmal für die Einladung.
Herzlichen Dank.
Danke.
Nächste Woche reden wir über Kälte.
Buh, dann zieht es euch warm an. Insofern bleibt uns gewogen. Newsletter abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Freunde zwingen, den Podcast zu abonnieren. Gerne auch unter Androhung von roher Gewalt oder roher Leber. In jedem Fall
Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Ja, und wenn jemand eine Abnehmspritze verwendet, dann bitte seid sehr, sehr unnachgiebig darin einzufordern, dass die Leute die Zeit, in der sie diese Spritze nützen, auch dafür nützen, ihre Lebensstilentscheidungen ein bisschen zu hinterfragen. Amen.
Amen.
Dankeschön, bis nächste Woche.
Baba.
Ciao.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Du achtest auf deinen Schlaf, deine Ernährung und deine Routinen. Und dennoch kommst du nicht richtig in deine Kraft, dir fehlt der Fokus und du hast das Gefühl, trotz allem Einsatz nicht so voranzukommen, wie du möchtest. Genau hier setzt Lilac Quantum Tech an. Mit konzentrierter, natürlicher Quantenenergie und stärkenden Frequenzen, wissenschaftlich belegt in über 40 placebo-kontrollierten Studien. Die Produkte von Lilac Quantum Tech stärken dein Biofeld, fördern schnelle Regeneration, mentale Klarheit und Vitalität und harmonisieren zugleich die Effekte von Elektrosmog. Und das Beste, sie lassen sich ganz einfach in deinen Alltag integrieren, ob im Beruf, im Familienleben, auf Reisen oder im Training. Entdecke jetzt Quantentechnologie der neuen Generation auf lilac.de. Und sichere dir mit dem Code BIOHACKINGPRAXIS 10% Rabatt.